Danke, Jesus, dass du groß bist. Danke, dass du der ewige Gott bist. Danke, dass wir staunen dürfen jeden Tag aufs Neue über das, wer du bist, über das, was du gemacht hast und ja, über das, was du jeden Tag in unserem Leben tust. Und ja, danke, dass wir dein Wirken sehen dürfen, dass du kein Gott bist, der ja, machtlos ist, sondern dass alle Macht dieser Welt dir gebührt, Herr, und dir gehört, Herr. Amen.
Hey, ist so gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Oh, die erste Reihe, die ist richtig wach. So, so gut. Hey, das ist so fein, in der Gegenwart Gottes zu sein. Gottesdienst zu feiern. So, ich durfte ja 2 Wochen lang in der Osterferien mit Family im Urlaub sein. Und na klar war ich mit dabei in der Live-Gottesdienst bei der Übertragung. Na klar. Aber es ist nun mal anders, hier zu sein, vor Ort, euch zu sehen. Das ist so, so gut und so wertvoll. Vielleicht können wir uns kurz begrüßen, dein Nachbar hinter dir und vor dir. Vielleicht stehen wir kurz auf. Ihr Lieben, euch gegenseitig zu sehen, wahrzunehmen, das ist so wichtig. Ich sehe euch, geht's gut. Seid gut gelaunt heute Morgen. Richtig stark. So, ich war im Urlaub, ich habe schon erwähnt, wir sind Camper, wir waren im Wohnwagen unterwegs. Und du kannst eigentlich Ende März kannst du nur Richtung Süden fahren, weil da kannst du hoffen, dass es schönes Wetter gibt. So, wir sind losgefahren, waren unterwegs, sind angekommen und all die Camper wissen das vielleicht ein bisschen. Du kommst an und ich bin leicht extrovertiert. So, ich sehe die Camper schon vor Ort, die pauken in alle Richtungen. Da kann man vielleicht ein Bild sehen, Fabi. Sie pauken ganz dicht aneinander und ich schaue mir die unterschiedlichen Leute mal an. Da steht der Wohnwagen irgendwo auf dem Weg und dann schnacke ich erst mal ein bisschen. Sag, hey, schön, wie heißt du, wo kommst du her? Und dann irgendwann parkt man mal den Wohnwagen ein auf dem Platz und baut alles auf. Und währenddessen man alles aufbaut, was glaubt ihr, was die anderen Camper machen? Ja, das ist das Schöne, wenn es immer so wäre. Aber heutzutage kommen die Jungen gar nicht mehr so, sondern die schauen zu, wie du alles aufbaust. Sie schauen zu und gucken, wie ob du es richtig machst oder ob irgendwie was zusammenbricht, wie auch immer. Aber die schauen zu, auf jeden Fall baue ich alles auf mit meiner Frau. Und dann, nachdem wir es alles aufgebaut haben, setze ich mich einfach hin und ins Dächle. Und was glaubt ihr, was wir machen? Dann schauen wir zu, wie es die anderen machen. Wir schauen zu, wie der Nachbar seine Sache aufbaut, wie neue Camper kommen. Und währenddessen ich da gemütlich sitze, links von uns war ein älteres Ehepaar, 77 Jahre jung. Und ich sehe, wie die Frau es ein bisschen schwer hat. So gesundheitlich scheint es ihr momentan nicht so gut zu gehen. So, und ich schaue sie an und plötzlich kam der Gedanke, geh rüber. Sprecht den Segen Gottes über sie aus. Die Kraft Gottes, die Heilungsströme Gottes. Es war Ostern, Jesus ist auferstanden. Sprecht es aus. Und mein Folgegedanke war folgender. Herr, ich habe Urlaub. Ich habe Urlaub. Hey, und der Gedanke ging weiter. Na klar, hast du Urlaub, aber ich bin mit dir im Urlaub. So gehe ich rüber, stelle mich ganz kurz vor und sage, hey, darf ich euch segnen? Darf ich die Kraft Gottes, die Freude Gottes, die Heilungsströme Gottes über euch aussprechen? Also ich habe gesehen, ihr kommt nicht aus dem Wohnmobil, ihnen geht es nicht ganz so gut. Hey, darf ich die Heilungsströme aussprechen? Ich glaube, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt. Darf ich das machen? Hey, die 2 77-Jährige schauen mich an wie UFO und sagen, na klar darfst du das. Hammer! Hey, das haben sie nie erlebt, aber sie freut sich. So, darf ich euch bitte rauszukommen aus dem Wohnmobil? Ich möchte euch gerne die Hände auflegen. Wenn wir es schon machen, machen wir es richtig. Hey, auf dem Campingplatz muss man wissen, alle schauen dich an. So, du bist eine Kommune, der Nachbar, der überall, die schauen auf dich, was machen die jetzt? So, sie kommen raus, man legt die Hände auf und man betet lautstark, Herr, lass die Heilungsströme fließen, dein Segen soll kommen, die Freude soll ausströmen. Und ihr Lieben, die alte Herrschaft, der war so bewegt, die Tränen sind geflossen, man kann gar nichts anderes machen, das war der Hammer. Ich war von ganzem Herzen bewegt, Amen. Ich laufe zurück zu meinem Platz. Ich dachte, das ist fein, das ist großartig, wenn man das macht. Aber wisst ihr, der Game Changer für mich in diesem Moment war folgender. Ich selber war so bewegt und so begeistert, mitten am Strand, mitten am Meer. Übrigens ist das Bild von wo wir waren. Irgendwo schon so Wohnwagen mit da drin. Mitten am Meer, mitten am Strand. Und ich war so bewegt, wisst ihr warum? Weil ich feststellen durfte, hey, Gott hat das größte Interesse, dich zu segnen. Gott hat das größte Interesse, dir nahe zu sein. Gott hat das größte Interesse, mit seiner Präsenz, mit seiner Kraft Gottes, mit seiner Liebe, mit seiner Power, mit seiner Perspektive, mit seiner Hoffnung, mit seinem Frieden, das dir weiterzugeben. Egal in welcher Situation du dich befindest, Gottes Herzschlag ist, dich übermannen mit seinen Ressourcen des Himmels und dass du Gottes Nähe spürst und die ist gut. Amen. Hey, das durfte ich neu verstehen. Und ich dachte in diesem Moment, Gott kennt unsere Sorge. Gott kennt unsere Ängste. Gott kennt unsere Herausforderungen, unsere Nöte. Und gerade deswegen hat Gott das größte Interesse, hineinzuwirken, was zu bewirken, zu helfen und mit seiner göttlichen Präsenz einen Unterschied zu machen in deiner Situation. Wenn wir offen dazu sind. Und mir wurde neu bewusst, Gott liebt es, Gutes zu tun. Meinem Nachbarn, meinem Arbeitskollege, dir, mir, wo auch immer wir sind. Gottes Herzschlag ist immer, dir Gutes zu tun. Jesaja 30 heißt es, darum wartet der Herr darauf, euch gnädig zu sein. Darum wartet der Herr darauf. Vom Hebräischen kann man heraushole, wenn man ein bisschen gräbt, darum wartet der Herr darauf, dir seine Gunst weiterzugeben, seine Gunst dir zu erweisen, sein Segen, seine Ressource dir zu geben. Er wartet darauf. Ihr Lieben, was für eine wahnsinnige Botschaft. Er freut sich und sein Herzschlag ist es, darauf zu warten, nur dass wir offen sind, dass er seine Ströme des lebendigsten Wassers weiterfließen lassen kann in dich. Stimmt's? Ich dachte mir, wie verrückt ist das denn? Er wartet sogar. Jetzt sind wir ganz schön still. Da können wir kräftiges Amen sagen, liebe Gemeinde. Er wartet, währenddessen wir sitzen, steht in meinem Konzept, kam gerade, währenddessen wir sitzen, wartet der Herr, dass wir aktiv sind, um dass seine Ströme des lebendigen Wassers in dein Leben einfließen kann. Er wartet, bis wir uns aufmachen, bis wir kommen, er wartet darauf. Hey, wie großartig ist das denn? Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, nicht nur Hörer zu sein, sondern aktiv zu werden mit der Frage, was brauchst du und was kann Gott dir heute Gutes tun? Was brauchst du und was kann Gott dir heute Morgen Gutes tun? Ich weiß nicht, mit was für einer Erwartung du gekommen bist. Bist du mit der Erwartung gekommen, dass Gott dich heute Morgen erfüllt? Dass Gott in dein Leben einwirken möchte, in deine Situation? Oder bist du einfach nur gekommen, um zu sagen, Mensch, ich gehe halt in den Gottesdienst, Sonntagmorgens, was man halt so macht. Ihr Lieben, ich bin heute Morgen hochgelaufen mit dieser wahnsinnigen Erwartung, dass Gott heute Morgen hier ist. Das hat er versprochen, zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, das ist am Start. Aber mit der Erwartung, dass wir anders hin rausgehen, wie wir reingekommen sind. Erfüllt mit der Power Gottes, weil Gott nur darauf wartet, dich zu segnen, seine ganze Gunst über dich auszugießen. Was für eine Botschaft. Was brauchst du heute Morgen? In welchen Herausforderungen brauchst du Durchbrüche? Vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, hey, finanziell geht's gerade nicht so gut. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, hey, im beruflichen Kontext ist gerade auch nicht so der Brüller. Vielleicht brauchst du Durchbrüche. Wir haben am Freitagmorgen haben immer Frühgebet von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr. Herzliche Einladung auch hier dazu, dass du gerne zukommen willst. Denn hier in diesem Raum, wir beten für Gemeinde, für alle Personen, die in der Gemeinde sind und drüber hinaus. Hey, wir haben gebetet, wenn wir mitbekommen haben, es wurden Leute gekündigt. Klar, die Wirtschaftslage ist gerade nicht so rosig. Und es wurden Leute gekündigt. Und wir haben ausgesprochen und die Eindrücke gehabt, dass Menschen, wo ihr gekündigt werde, dass sie Upgrade bekommen und dass Gott ihnen ganz neue Plätze schafft, wo besser sind wie je zuvor. Das ist doch der Hammer. Gott schafft Durchbrüche und das glauben wir. Das glauben wir. Hey, wenn du hier bist und du sagst, Mensch, familiär geht's nicht so gut rund. Hey, wir glauben, dass wir einen Gott haben, der eingreifen kann, der seine Gunst und sein Segen und sein Erbarmen ausgeben möchte. Wenn du hier bist gesundheitlich und du merkst, hey, es ist nicht so gut. Wir glauben, dass wir einen Gott haben, der Durchbrüche und der in dein Leben hineinsprechen möchte und helfen möchte. Auch wenn es sich manchmal trocken anfühlt, aber sein Herzschlag ist es auszugießen. Hey, glauben wir das? Ich glaube das heute Morgen und ich spreche mal aus und ich teaser jetzt schon. Deswegen haben wir nur zwei Songs am Anfang von der Predigt gesungen. Nachher singen wir nochmal 3, 4. Weil wir all das, was uns quasi schwerfällt, wollen wir in Gottes Gegenwart bringen und in eine Anbetung hineingehen und all das Gott bringen, was uns abhält, was vielleicht unsere Riesen sind, das ist ein Teaser, was nachher noch kommt, Gott hinzulegen. Weil Gott schafft die Durchbrüche, nicht wir. Das klingt nach Leistung. Und das möchte ich auch nicht. Aber Gott hat die Möglichkeiten und er wartet nur darauf. Ich mag diese Geschichte von Matthäus 9, Vers 27. Hier waren zwei Blinde. Und die zwei Blinde, die saßen, wie lang? Keine Ahnung. 1 Jahr, 2, 5, 10. Kein Plan. Die waren dort und sie hörten, Jesus ist in der Stadt. Jesus ist in der City, Jesus treibt sich irgendwo um. Und wir wissen von allen Geschichten, wo Jesus irgendwie Wunder getan hat. Was gibt er den Leuten weiter, die wo das Wunder erlebt hatten? Erzählt. Sag's niemand. Und was haben die Leute gemacht? Die sind schreiend weitergelaufen, hat es jedem erzählt. So die zwei Blinde hörten natürlich Jesus in der Stadt, weil jeder davon berichtet. Und sie hören es und plötzlich läuft scheinbar Jesus an ihnen vorbei. Und was machen die zwei Blinde? Sie bleiben sitzen, stimmt's? Quatsch. Sie stehen auf. Sie springen auf und was machen sie noch? Sie schreien, so laut es geht. Vom Griechischen kann man übersetzen, alles was in ihnen ist, riefen sie. Da bin ich heute Morgen sehr leise dagegen. Sie schreien, so laut es geht. Sie laufen Jesus sogar hinterher, da heißt es, sie laufen ins Haus hinein, wo immer sie hineingelaufen sind. Und sie rufen von ganzem Herzen, hab Erbarmen. Hab Erbarmen. Vom Griechischen kann man das übersetzen. Dieses Erbarmen finden entspricht dem, dass man Gnade findet. Was haben wir vorher gehört? Gott liebt es, gnädig zu sein. Gott liebt es, seine Gunst, sein Erbarmen, all das, was er quasi an Ressourcen hat, dir weiterzugeben. Sie wussten, der Herr ist gnädig. Der Herr ist mit seiner ganzen Liebe, möchte es weitergeben. Irgendwas scheint in ihnen gewesen zu sein, wo es glaubt, dass der Herr es liebt, weiterzugeben. Und der Herr fragt sie, glaubt ihr wirklich, dass ich euch helfen kann? Sie sagten, ja, ich glaub's. Sie waren offen für die Gunst Gottes. Sie waren offen für das, dass Jesus sie segnen möchte. Sie waren offen dafür. Und ich frage dich nochmal, was kann Gott für dich heute Morgen tun? Wisst ihr, oftmals in Gemeinde ist es so, dass man vom einen Pferd oder von der anderen Seite vom Pferd runterfällt. Entweder erwarten wir nur noch von Gott und wir machen gar nichts mehr. Oder andersrum, dass wir nur noch was machen und Gott macht nichts mehr. Ich glaube, dass es beides zusammengehört. Wir schmeißen all das, was wir können, in die Waagschale. Die Blinden stehen auf, die laufen hin, sie rufen. Aber Gott gibt seinen anderen Part dazu. So beides gehört zusammen. Ein Mann, ein Hauptmann, ein Soldat kam zu Jesus mit dem Anliegen, sein Diener ist krank. Er läuft hin und erzählt ihm die Geschichte und Jesus ist ganz, ganz entspannt und sagt, dann komme ich mit dir mit. Und dieser Hauptmann sagt, nee, du bist nicht würdig, in mein Haus hineinzugehen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Da gibt es das Lied, sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Vielleicht kennt ihr dieses Lobpreislied. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Jesus sagt, hey, so ein Vertrauen, so ein Glaube habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Und er war erstaunt, er war begeistert, er freute sich. Für ihn ist es keine Last, wenn wir zu ihm kommen mit unseren Belangen. Für Jesus ist es keine Last, wenn man ständig bei ihm anklopft. Für Jesus ist es keine Last, sondern im Gegenteil, die größte Freude, wenn wir zu ihm kommen. Ist dir das bewusst? Auch wenn schon 500 Mal war. Wisst ihr, wir sind da geprägt, belästig gerne deinen Nachbarn oder deine Familie oder deine Frau oder wen auch immer. 3-mal ist okay, aber nicht 4-mal. Das ist unsere Prägung. Und wisst ihr, Jesus freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Da kann es gar nicht oft genug sein. Lieber immer mehr, wie immer zu wenig. Und er liebt es und er feiert es. Ein paar Verse zuvor heißt es, kam ein Aussätziger zu Jesus. Er sagte, Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Und Jesus sagte, ich will es. Vom Griechischen her ist es eine mega Bedeutung. Er sagt sogar, ich wünsche es mir. Es gibt nichts Schöneres. Es ist mein Highlight. Ich wünsche es mir, dass du zu mir kommst. Ich wünsche es mir, dich gesund zu machen. Ich wünsche es mir, mit meiner Nähe dir nahe zu sein und den Frieden Gottes über dich zu geben. Ich wünsche es mir sogar. Jesus kommt nicht mit dem Halbherzigen nach dem Motto, ich weiß es auch nicht, ich muss jetzt zum Essen gehen. Habe jetzt gerade keine Zeit, bin müde. Hey, für ihn ist es das Highlight, wenn du kommst. Für ihn ist es das Highlight, mit all dem, was dich umtreibt, zu Jesus zu kommen. Was hält uns ab? Jesus wartet. Gott wartet auf dich. Ich liebe diese biblischen Geschichten. Wisst ihr, die Bibel mit ihren 40 Autoren, 66 Büchern, 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament, mit 31.102 Versen geschrieben, die in der Zeitspanne von 1500 bis 1600 Jahre hinweg geschrieben wurden, dienen zu einem Zweck, dass dein Vertrauen, dein Glaube, deine Freude an Jesus Christus gestärkt wird und dass man den Blick auf Jesus hin mehr gewinnet. Dafür ist das Wort Gottes da, dass wir unseren Blick geschärft bekommen und Vertrauen und Mut fassen dürfen in Jesus. So wie es in Römer 10, Vers 7 heißt. So gründet der Glaube in der Botschaft und die Botschaft im Wort Gottes. Schritte zu gehen, dein Herz zu öffnen, Gott zu vertrauen, dass hier Segnungen des Himmels sind, die nur darauf warten, weitergegeben zu werden. Die nur darauf wartet, weiter gegeben zu werden. Ich frage dich nochmal, was brauchst du und was kann Gott heute für dich tun? Ich möchte die erste Geschichte ergänzen mit dem Alten Testament, mit der Geschichte von den 12 Kundschaftern. Viele von uns kennen die Geschichte im Alten Testament. Gott führt sein Volk aus Ägypten heraus, aus der Gefangenschaft. Und sie erleben, währenddessen sie die Verheißung auch bekommen, ins Land Kanaan zu gehen, Durchbrüche und Wunder, stimmt's? Jede Menge Geschichte, jede Menge Durchbrüche, jede Menge Wunder über Wunder. Und wir staunen nur darüber. Und in dieser Verheißung, wo Gott diesem Volk gegeben hat, heißt es folgendermaßen: Ich bin herabgestiegen, also Gott, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in dem Milch und Honig fließt. Das hört sich mal gut an, stimmt's? Wo Milch und Honig fließt. Und dann heißt es weiter, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Persesiter, Hivititer, Jubisiter, Babysiter, wie sie alle heißen. So, in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Das hat er versprochen. Und jetzt stehen das ganze Volk vor diesem versprochenen Land Kanaan. Und dann gibt Mose die Anweisungen, 12 Kundschafter auszusenden. 40 Tage und 40 Nächte. Und zu schauen, was gibt's in diesem Land Schönes. Und ich möchte euch diesen Bericht vorlesen. Da heißt es, sie berichteten, Mose, wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast. Und wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh hier seine Früchte. Aber die Leute, die dort wohnten, sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Anak-Söhne gesehen. Im Südland wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, Jebusiter und Amoriter und in der Jordan eben die Kanaaniter. Das Volk war aufgebracht gegen Mose, aber Kaleb beruhigte die Leute und rief, wir können das Land sehr wohl erobern. Wir sind stark genug. Doch die anderen Kundschafter sagten, wir können es nicht. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Sie erzählten Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben. Es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anaks. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Hey, wie verrückt ist das denn? Was für ein Bericht. Was für ein emotionaler Bericht. Stimmt's? Sie haben alles Gute gesehen. Früchte. Übrigens, seht ihr morgen mal auf Früchte? Wenn ihr euch euren Blick mal hier nach links wendet. Ich gebe heute Morgen den Freipass, wenn jemand einen Apfel holen möchte, kann er das jetzt machen. Braucht jemand eine Banane? Eine Birne? Darf er euch holen? Ich lasse euch die Zeit. Schmeißen darf es leider nicht. Holt euch. Ich habe bei, ich glaube, es war 3 Predigten davor oder 4, habe ich ja mal Popcorn gemacht und dann habe ich jemand eine Popcorn-Tüte an den Kopf geschmissen. Deswegen traue ich mich nicht, irgendwie einen Apfel zu werfen. Deswegen dürft ihr euch selber holen. Währenddessen, aber die, ja, wir sind unter uns. Ihr Lieben, das ist Freiheit, Gemeinde Gottes. Frei zu sein, gehen. Auch während der Predigt. Und nicht bescheiden sei, Hans-Jörg. Wir sind in der Fülle. Das Land war voll. So gut. Ihr Lieben, das mag ich. Und uns zu sein wie Familie. Das sind wir großzügig, dürfen wir uns bewegen. So gut. Hey, genau so sah dieses Land aus. Das war voll. Die Bäume waren voll. Das war fruchtbar. Aber es waren auch Herausforderungen drin. Riesen waren drin. Andere Völker waren drin. Und wisst ihr, alle Kundschafter, alle 12 haben das Gleiche gesehen. Alle 12. Aber jetzt kommt's. 10 davon legen ihren Schwerpunkt, was sie gesehen haben, auf Vers 31. Wir können nichts gegen dieses Volk ausrichten. Es ist stärker als wir. Da geht's um wir. Wir schaffen es nicht. Wir können es nicht. Sie hatten Gott überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Wir. Sie hatten überhaupt nicht mehr die Möglichkeiten gesehen, dass es irgendjemand anderes mehr gibt. Nur 2. Kaleb und Josua sagen, wir schaffen es. Wenn Gott möchte, dann schaffen wir das. Was hatten die 2, was die andere 10 nicht hatten? Ihr seid so schnell. Gott ruft das Volk Israel in ein Land, wo Milch und Honig fließt, aber auch Amoriter, Hethiter, Kanaaniter, Jebusiter, Feinde und Riesen, allem drum und dran. Wisst ihr, Gott hat uns nicht verheißen, dass alles sorgenfrei wird, dass wir ohne Herausforderungen sind. Auch nicht in deinem Leben. Auch nicht in deinem Leben. Mit anderen Worten, Gott wusste schon längst im Voraus, was kommt. Das war nichts Neues. Da gibt es Riesen, da gibt es Unbequemes. Und man verliert vielleicht sogar den Mut, wenn man von menschlicher Sicht auch drauf schaut. Wisst ihr, der Unglaube, der lässt Gott uns seine Verheißungen immer außen vor. Der Glaube, das Vertrauen, der bringt immer Gott in die Umstände. Und die 10 Kundschafter hatten hier kein einziges Mal den Gottfaktor im Spiel. Sie schauten nur auf ihre Möglichkeiten, auf das, was sie wahrgenommen haben. Nicht mehr und nicht weniger. Kaleb und Josua, sie leugnen nicht, was sie gesehen haben. Sie verniedlichen es auch nicht. Sie haben die Riesen gesehen. Sie haben die Völker gesehen. Die waren da. Das kann man nicht wegdiskutieren. Deine Situation, wo du drin steckst, die ist da, ihr Lieben. Das ist real. Lass uns es als Christen nicht wegdiskutieren und sagen, ist halt nicht so wild und ist nicht da. Die ist da. Deine Verzweiflung ist da. Und Josua und Kaleb sahen's und sie sehen's und sie sind real, die Riesen.
aber ihre Perspektive, ihre Ausrichtung, ihre Schritte gingen auf Gott hin. Ihnen ist bewusst, Gott ist größer wie alle Riesen, wie alle Herausforderungen, nicht aus ihrer eigenen Kraft, sondern aus der Gottesmacht. Die 10 Kundschafter, sie messen ihre Feinde in ihren eigenen Kraft und nicht an der Allmacht Gottes. Wisst ihr, sie hätten auch sagen können, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Sie hatten nicht die Gunst und den Segen Gottes in Anspruch genommen. Sie hatten es überhaupt nicht auf dem Schirm. Ganz ehrlich, wie oft bin ich einer von den 10 Kundschaftern? Wie oft bin ich einer von den 10 Kundschaftern, die vor lauter Riesen, Herausforderungen, Schwierigkeiten nicht mehr den Blick oder sogar den Schritt auf Jesus, auf Gott zugehen. Wie oft? Deswegen feiere ich die Geschichten, was ich am Anfang erzählt habe von Jesus. Die Blinde, die Kranken, die Aussätzigen, da gibt es ja ganz, ganz viele Geschichten. Hätten wir alle erzählen können. Sie haben den Jesus-Faktor hinzugezogen. Den Gott-Faktor hinzugezogen. Hey, wenn du den Gott-Faktor wegnimmst, den Jesus-Faktor wegnimmst und nur mit deiner menschlichen Brille auf Riesen siehst, auf deine Herausforderungen siehst und schaust, wirst du keinen Schritt vorangehen. Wirst du keinen Schritt vorangehen vor lauter Angst. Was wollte das Volk Israel machen? Nachdem sie die 10 Kundschafter ihre Hymne gehört haben, was wollten sie machen? Zurück wollten sie gehen nach Ägypten. Die wollten nicht vorangehen. Rückschritte, zurück. Ihr Lieben, wenn wir schon Status Quo wenigstens halten können, aber die wollten sogar zurück. Und ich möchte hier klar betonen, die Verheißungen auf diesem Volk Israel, das Land Kanaan zu ziehen, war von vornherein klar. Riesen, andere Völker, andere Menschen sind in diesem Land. Sie wussten von diesen Riesen. Sie kannten viele Geschichten gehört. Sie hatten schon selber oftmals gesehen und erlebt. Sie wussten es. Gott hätte alles ausräumen können. Gott hätte in diesem Land alle Riesen, alle Völker herausnehmen können. Keine Feinde, keine Herausforderungen. Einfach nur essen gehen, am Strand liegen, es zu genießen. Hätte er machen können, stimmt's? Hätte er machen können. Schade eigentlich. Würde man uns manchmal wünschen. Hey, du hast auch in deinem Leben Zusage Gottes, Verheißungen Gottes. Und wir wünschen uns, und wenn wir ganz ehrlich sind, wir wünschen uns doch, dass in unserem Leben alles glatt läuft. Warum haben wir denn auch Herausforderungen? Warum haben wir denn auch Riesen in unserem Leben? Muss denn das sein? Ich möchte dir heute Morgen ganz klar sagen, es ist völlig normal, dass du Riesen und Herausforderungen in deinem Leben hast. Es war noch nie anders vorgesehen. Selbst in dem Land, in dem verheißenen Kanaan, waren Feinde und Riesen drin. Warum soll es in deinem Leben anders sein? Hey, das ist mal richtig eine klare Wahrheit, oder? Wollen wir das hören? Nee! Du wirst Riesen in deinem Leben haben. Wenn Gott sich das anders vorgestellt hätte, hätte es anders gemacht. Aber wisst ihr, Gott hat einen Plan gehabt in dem Ganzen. Er hat einen Plan gehabt für dieses Volk. Und wisst ihr, manche denken ja, hey, wenn ich Riesen in meinem Leben habe, wenn ich Herausforderungen in meinem Leben habe, stimmt das Säger Gottes noch in meinem Leben? Habe ich noch die Gunst überhaupt? Hey, ich möchte sagen, das hat mit dem Säger Gottes, mit dem Gunst Gottes überhaupt nichts zu tun. Du hast immer Riesen in deinem Leben. Hör bitte auf zu zweifeln, ob du gesegnet oder nicht gesegnet bist. Du bist gesegnet. Jeder hat die Riesen in seinem Leben. Jeder hat ihre Herausforderungen in seinem Leben. Aber das Entscheidende ist, und jetzt hört mir bitte gut zu, Deine Riesen in deinem Leben sind nur dazu da und haben ein Ziel und eine Bestimmung, dass du näher an Gottes Herz kommst und rückst. Und dass Gott für dich kämpft, dass Gott erobert, er hat den Sieg schon für dich vollbracht. Amen. Versteht ihr? Er hat schon alles bezahlt. Und sein Herzschlag ist, dass er eine Beziehung mit dir haben möchte. Psalm 34 rückt es so liebevoll näher und sagt, hey, du hast oftmals schwere Zeiten, dein Herz ist oftmals verzagt, du hast riesen Herausforderungen in deinem Leben, aber genau dort bin ich in deiner Nähe und meine Gnade ist genau mittendrin und die Gnade Gottes soll fließen in deinem Leben. Die Riesen haben euer Ziel, dass wir unseren Herzschlag und unseren Blick zu Gott richten. Und die entscheidende Frage ist, auf wen schaust du heute Morgen? Auf wen vertraust du? Auf deine Riese oder auf den Herrn? Auf die Riese oder auf den Herrn? Hey Marina, komm nach vorne. Marina wird uns von der Allmacht Gottes erzählen, aber auch von der Riese. Lass uns mal ihren großen Applaus geben. Danke Marina.
Jetzt ja, es an. Ich freue mich total, dass ich das heute tun darf. Wirklich, ich habe es Gott versprochen. Am 23.12. steht es in meinem Tagebuch, Herr, du willst leben und du bist ein Gott des Lebens und ich werde dich noch preisen. Und ihr seid Gemeinde, ihr seid Familie und vor euch sollen wir es erzählen, was Gott Großes tut. Am 17. Dezember vergangenen Jahres bin ich wie immer, alle halbe Jahre muss ich zum Endokrinologen, zur Untersuchung mit meinem Mann, der kommt immer mit. Das ist immer unser Bummeltag in Stuttgart. Wir gehen Kaffee trinken und ich freue mich immer total drauf. Und da bisher alles soweit gut war, habe ich mich auch immer riesig gefreut. Ich kam in die Praxis, er hat die Untersuchung begonnen, wir haben noch rumgeflaxt und erzählt und er macht Ultraschall, auch immer von den Bauchorganen noch. Und dann wurde er still. Hat immer mehr rumgemacht an dem Ding. Und dann auf einmal dreht er dieses Ding zu mir und sagt, Frau Hahn, gucken Sie hier. Sie haben hier einen Tumor, ein Gewächs in Ihrer Leber, Durchmesser 3,5 Zentimeter. Ich habe diesen Riesen gesehen mit eigenen Augen. Ich kann euch sagen, das war ein Absturz. Er wurde still, er ist an seinen Schreibtisch. Ich habe gesagt, Herr Dr. Klein, was ist denn los? Habe ich Krebs? Ich kriege Angst, weil er gar nicht mehr gesprochen hat. Und dann hat er nur gesagt, Sie kriegen hier eine Überweisung zum CT und danach wissen wir mehr. Und hat mich ganz schnell rauskomplimentiert. Unser schönes Kaffeetrinken war unheimlich betrübt. Wir saßen da wie begossene Pudel, konnten es beide nicht fassen. An dem Abend haben wir uns mit Freunden getroffen, alte, gute Freunde, die uns schon lange begleiten. In einer Weinberghütte. Es war unheimlich schön und ich dachte, boah, erzählst du es, aber die kennen mich, die haben es gleich gemerkt. Und die haben gesagt, komm, wir beten für dich. Wir haben schon viel miteinander gebetet und durchstanden und dann haben sie mir die Hände aufgelegt und einfach Gutes ausgesprochen und wie sie da so beten, kriege ich so wie so ein kleines Filmchen vor Augen innerlich, wie Jesus vor diesem Ultraschallgerät sitzt, er grinst und radiert diesen Tumor weg. Ja, genau. Und da habe ich gedacht, schöner Gedanke. Kennt er vielleicht auch, gell, dass man so gleich wieder Zweifel hat. Aber meine liebe alte Freundin hat gesagt, Marina, bewahr dieses Bild jetzt. Bewahr es dir. Ja, und dann kam das, wann kriege ich einen CT-Termin? Gell? Und dann haben die gesagt, April. Und dann habe ich gesagt, gute Leute, wenn ich im April erst kommen darf, brauche ich ihn nimmer. Weil vor 4 Wochen war noch nichts, da hat auch jemand meinen Bauch untersucht, wenn das Ding so schnell wächst. Und dann hatte die wirklich gesagt, kommen Sie auch am 30. Dezember? Und dann sage ich, ich komme Tag und Nacht, ich komme immer. Und dann kam Weihnachten und ich habe davor gemeint, und das macht nicht, Leute, ich habe gegoogelt. 2 Stunden hatte ich Zeit beim Friseur. Ich saß nachher so da. Die Riesen wurden immer größer, die Gewissheit immer größer, das wird schlimm, schlimm ausgehen. Aber zum Glück habe ich meinen Mann und zum Glück haben wir Gott. Und dann haben wir wirklich jeden Abend Abendmahl gefeiert und haben Gottes Heilung ausgesprochen, weil er auf seinem Körper alles getragen hat. Unsere Krankheit. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich vertraue dir jetzt einfach. Du hast deinen Plan, du bist ein Gott des Lebens. Dann hatten wir Gottesdienst, gell, zum Thema Joy an Weihnachten. Ganz so viel Joy war nicht in meinem Herzen, aber der Gottesdienst. Ich konnte mich freuen, ich dachte, wow, meine Kinder haben mitgebetet. Und dann kam der 30. Dezember, die Röhre, die ich eh nicht so mag, und dann rein zum Arzt mit meinem Mann zusammen. Und der sagt, Frau Hahn, warum sind Sie eigentlich hier? Und dann sage ich, naja, meine Leber und da ist ja was drin und so. Na also, da ist nichts. Dann sage ich, darf ich gucken? Und der hat so ganz schöne große Bildschirme und ich bin rum. Und dann sagt er, das ist Ihre Leber, schauen Sie, die war so richtig schön hellgrau. Nichts drin, Leute, nichts. Amen. Wahnsinn. Und ich habe den Riesen gesehen. Ich weiß, ich habe es echt mit eigenen Augen gesehen. Und dann sagt er, da oben am Rand, da war so ein ganz hellgrau-weißer, klitzekleiner Fleck, 0,9 Millimeter. Und dann sagt er, keine Ahnung, was das ist. Und dann sage ich, gell, sieht aus wie wegradiert. Und Peter und ich haben nur gelacht. Und er sagt, nein, das ist nichts. Wir machen eine Kontrolle in einem halben Jahr, aber Sie haben nichts Bösartiges, auch keine Zyste. Und ich sage, Bauchspeicheldrüse. Alles gut, Nieren, alles gut. Amen. Also ich möchte Gott hier die Ehre geben. Er hat schon an dem Abend mir gezeigt, ich werde es wegradieren. Ich habe danach Abendmahl gefeiert, wir haben gebetet. Aber er hat es entschieden, es war in seinem Plan. Und ich freue mich so, ich habe das ganz heavy dem Stufi drauf gesprochen. Ich bin hier geplatzt vor Glück, können da nachvollziehen. Aber mir war es wichtig, jetzt nicht nur Jubeltrubel euch das zu erzählen, wofür ich Gott die Ehre geben möchte. Mein Leben sah auch schon ganz und sieht auch ganz anders aus. Ich kann euch das gar nicht alles erzählen, weil sonst schmeißt ihr mich irgendwann von der Bühne. Aber ich habe mit 25 hieß es erst, ich habe Schilddrüsenkrebs. Auch da hat Gott geheilt. Ich bin mit meinem dritten Kind, 3 Monate alt, heute sitzt er groß und stark hier in der Gemeinde, im Krankenhaus gewesen und habe gedacht, wenn ich wach werde, sind Lymphknoten und alles weg. Es war diese Autoimmunerkrankung, die ich habe, die da begonnen hat. Mit 27 bei der Geburt meines vierten Kindes hatte ich keine Blutgerinnung mehr. Es wurde unheimlich dramatisch und ich war für die Ärzte kurzzeitig tot. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, Herr, den nehme ich jetzt auf. Und es war eine Tür, aber nicht eine Tür, wie wir hier sie haben, sondern ich kann euch das gar nicht erklären. Es war einfach so ein Weg zu ihm, nicht dieses Licht oder so, wie man immer mal hört. Und ich lag dann in seinen Armen. Ich habe nicht an meine Kinder gedacht, nicht an meinen Mann, weil es so unglaublich schön war. Ich wollte nur diese Nähe. Aber, Halleluja, es war noch nicht an der Zeit, ich durfte zurück. Aber danach ist dann meine zweite Autoimmunerkrankung ausgebrochen, die mich ja viel gekostet hat und immer mal wieder auch noch kostet. Ich konnte mich damals kaum noch bewegen, meine Kinder anziehen oder ein Messer halten. Ich musste dann Cortison nehmen, nehme es heute noch. Ich war bei sämtlichen Heilungsgottesdiensten. Ich habe alle Gebete gesprochen. Ich war auch wütend auf Gott, habe gesagt, was soll denn das? Ich habe doch alles gemacht und darum geht es mir jetzt ganz, ganz arg. Das hat der Stufi gerade auch gesagt. Unser Ding ist den Schritt zu ihm. Ich liebe dieses Lied, nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Und das begleitet mich seitdem. Ich lebe damit und ich weiß, Gott kann heute es mir wegnehmen. Er kann es in einer Woche wegnehmen. Vielleicht nimmt das auch in der Ewigkeit weg und da mit Sicherheit. Heilung heißt für mich, dass ich ihn nicht verliere, dass ich ihn niemals loslasse. Ich hätte auch gerne komplette körperliche Heilung, weil es kamen nochmal 2 Autoimmunerkrankungen obendrauf. Irgendwie machen die sich bei mir gemütlich, aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Gott ist größer. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, Deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand. Dann wird Gott euch aufrichten. Und jetzt kommt's, wenn seine Zeit da ist. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Es ist Gottes Zeit. Er hat keine Demenz. Er vergisst uns nicht, wenn wir gerade denken, warum hört das nicht? Er ist, und das hat Peter letzte Woche so cool gesagt, Gott ist unter Kontrolle. Und das ist mein Gebet oft, wenn meine Riesen, es gibt noch ein paar, immer mal wieder aufstehen wollen. Reicht es manchmal, Jesus seinen Namen anzurufen? Wir brauchen keine Techniken oder irgendwas Besonderes. Er hat nicht gehört, weil wir was Falsches gebetet haben. Wir sind sein Kind, wir sind gesegnet, er hört uns und wir dürfen einfach Vertrauen uns hinhalten. Unter seine Hand beugen und zu seiner Zeit wird er alles tun. Das wollte ich euch zusprechen.
Vielen Dank, Marina. Hey, so, so stark. Hey, das Volk Israel hatte lauter Feinde im Land. Lauter Riese. Und ich bin heute Morgen auch, ich bin eigentlich oftmals eher ein Optimist, aber ich bin auch ein Realist. Wir haben alle Riese, ihr Lieben. Die Anaks Söhne, man sagt, sie waren zwischen 2,50 Meter und 3 Meter groß, schätzt man. Damals die jüdische Bevölkerung 1,50 Meter. Also egal wer kommt, wer doppelt so groß ist, ist ein Riese. Ob deine Riese 3,50 Meter sind oder 2,50 Meter, es sind Riese. Und ich habe in 2. Josua 9, Vers 11, 40 Jahre später, wird dir Folgendes ausgesagt über dieses Volk Israel von den unterschiedlichen Völkern. Hört mal her, was sie 40 Jahre später sagen. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Alle seine Bewohner zittern vor euch. Sie sind vor Angst wie gelähmt. Wir haben gehört, dass euer Gott euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wir wissen auch, dass ihr auf der anderen Seite des Jordans die beiden Amoriterkönige Sidon und Og besiegt und getötet habt. Deshalb haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagt es, gegen euch zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf der Erde. Wisst ihr, was das verrückt ist? Gott hat schon alles vorgesorgt. Gott wusste, was kommt. Hey, der Game Changer wäre es gewesen für das Volk Israel. Sie wird einfach reingelaufen, die Riese Gott abgegeben und sie wird geflohen. Sie wird gerannt. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott sieht deine Riese. Gott kennt deine Herausforderungen. Und er hat schon für dich gesorgt. Schon in die Zukunft hinein. Er hat Dinge klar gemacht und hat alles auf dem Schirm und Vorkehrungen getroffen für dich. Es sieht für uns aus wie Riesen und die sind real. Aber Gott, wie der Peter gepredigt hat, hat alles unter Kontrolle. Er sieht und er hat die Macht. Warum habe ich die ersten 15 Minuten darüber gesprochen, dass der Blinde und der Aussätzige zu Jesus gekommen sind? Nur ist ein Punkt. Wenn wir wissen, dass Gott für uns ist, wenn wir wissen, dass Gott es liebt, unsere Sorge zu hören, wenn wir wissen, dass Gott es feiert, wenn wir zu ihm kommen, ist es viel einfacher, unsere Riese zu ihm zu bringen, stimmt's? Und ich lade dich ein, heute Morgen, so wie die zwei Blinde, nicht zu schreien, bitte nicht. Aber ich lade dich ein, eine Reaktion zu setzen. Und währenddessen wir in die Anbetung gehen, in den Lobpreispart gehen, Gott, deine Riese vor Gott zu bringen. Ihm zuzutrauen, dass er alle Macht hat, alle Möglichkeiten hat und dass er unter Kontrolle schon hineinwirken möchte. Seine Gnade,
sein Erbarmen, seine Hilfe, er wartet auf dich. Bitte gib nicht den Mut auf, wenn du es so 100-mal gemacht hast. Komm in 101-mal, 102-mal. Wir sind in der Nähe Gottes, in der Liebe, in der Atmosphäre, Präsenz Gottes. Da verändert sich immer was. Ich lade dich ein, währenddessen wir gleich in den Lobpreis gehen und du sagst, ja, ich habe Riese, ob klein oder groß, völlig egal. Und wenn du die Riese heute Morgen ganz neu vor Gott bringen möchtest und sag, Herr, schenk mir neues Vertrauen auf, vielleicht einen Blick wie Josua und Kaleb zu haben, in göttliche Perspektive zu haben über die Situation. Hey, wenn du das möchtest heute Morgen, dann lade dich ein, ganz entspannt aufzustehen, Gott ein Zeichen zu geben. Aufzustehen, sag Gott, ich habe hier meine Riese. Und ich bringe sie dir. Steh auf, wenn du es möchtest. Fühl dich da ganz frei. Bring Gott eine Antwort. Hey, währenddessen die Band spielt, ich will es gar nicht in die Länge treiben, aber die zwei Blinde, die waren schon ein bisschen verrückt. Sie haben geschrien, sind hinterhergelaufen. Und ich glaube, das sind wir nicht gewöhnt, das müssen wir auch nicht machen. Aber unser Herz Gott auszurichten. Marina hat es schön erwähnt gerade, in Gottes Nähe zu sein, Gott auch entscheiden zu lassen, was er macht. Aber die Nähe Gottes zu suchen, in seiner Gegenwart zu sein und ihm zuzutrauen. Stellt euch vor, oftmals haben wir unsere Pläne schon im Kopf, wie das Gott tun sollte. Aber uns überraschen zu lassen, sagt Gott, ich lasse mich mal überraschen, wie du das Ganze machst. Ich lasse mich mal überraschen, wie du den Riesen aus dem Weg schaffst. Oder ob er mich noch weit begleiten soll, aber wie du mich da durchträgst. Ich lasse mich mal überraschen. Auf Jesus zu schauen, den Gottfaktor ins Spiel zu nehmen. Wir werden das Lied gleich singen. Du bist ein Gott, der das Meer teilt. Der Durchbrüche, derjenige, wo Möglichkeiten hat. Und während diesem Lied, ich lade dich ein, Gott deine Riese, du persönlich zu bringen. Sprich mit deinem Jesus, mit deinem Messias, sprich mit ihm. Und ich gehe so weit, klag auch, es gibt die Klageschriften, Psalme. Sprich mit ihm, Gott kann es unterscheide, bring's ihm vor. Wollen wir das machen, liebe Gemeinde? Gott, danke für diesen Moment. Gott, danke, dass du da bist. Jesus, du hast alles unter deiner Kontrolle. Du hast alles in Sichtfeld. Gott, du kennst unsere Riese, du kennst unsere Herausforderungen, du kennst unsere Nöte, du kennst unsere Sorge. Du weißt, was uns umtreibt. Du weißt, was uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Gott, du kennst uns. Und genauso wie das Volk Israel, Gott, das Land war voll, das, wo Milch und Honig fließt, war voll von Feinden, kräftige Mauern, Riese. Gott, das Volk Israel hat ganz andere Vorstellungen gehabt. Und Gott, wir haben oftmals auch ganz andere Vorstellungen, wie unser Leben funktionieren soll. Und Jesus, das nervt uns, die Riesen in unserem Leben zu haben. Das nervt uns, die Herausforderungen zu haben. Und Jesus, aber der Game Changer, was du uns gegeben hast, ist auf dich zu schauen, wie Josua und Kaleb. Jesus, den Blickwinkel auf dich zu schauen, weil du bist größer, du bist mächtiger, wie alles andere in unserem Leben. Und wir glauben, Gott, dass du derjenige bist, wo es gut mit uns meint. Und ich möchte es aussprechen über all die Riesen hier im Raum. Jesus, ich möchte es aussprechen, dass sie gehen müssen in deinem lebendigen Namen. Und dass sie nur dazu dienen, dass wir näher an dein Herz kommen. Und dass wir mehr unser Glaube und Vertrauen gestärkt wird. Und dass wir Freude haben und dass wir Friede haben. Trotz vielleicht, dass es um uns herum tobt. Aber Gott, du bist mittendrin. Und du bist unter Kontrolle. Und du bist unser auferstandener Jesus. Und dennoch sagen wir in all dem, wir bringen dir unsere Riese. Komm du her und kämpf du für uns. Lass uns die Geschichte, wie wir von der Marina gerade gehört haben, lass uns es zuhauf hören. Die nächsten Wochen, die nächsten Monate. deinem lebendigen Namen. Du bist ein Gott, der das mit mir teilt, der Durchbrüche. Amen.